Wir streamen heute Vampire Chapters. Hallo Maiwi.
Hallo Nico. Vampire Chapters ist ein Erzähl- und Brettspiel mit ein paar Miniaturen und weit über 100 Aufstellern, das eine Kampagne in Montreal in der World of Darkness abbilden soll. Und es besteht aus unglaublich viel Text. Das ist eine Mischung aus Choose Your Own Adventure und dann Parts, die mit unterschiedlichen Regelsätzen auf dem Brett oder in weiteren Storybooks umgesetzt werden. Also eine Menge verschiedene Mechanismen, die ineinander greifen und insgesamt so nah an ein Pen-and-Paper-Erlebnis herankommen sollen, wie man das ohne Spielleitung kann, soweit ich das verstanden
Das nennt
habe.
sich Pen and Paper in a Box,
Pen and Paper in a
sozusagen,
Box,
ja.
ja. Und ja, wir gucken mal, wie viel es an World of Darkness Flair und am ja, Pen and Paper Gefühl überhaupt transportiert und wie gut es funktioniert und ob wir es verstanden haben.
Genau. Indie knurrt schon mal, dem gefällt es nicht. Wir haben das schon mal gestreamt letzten Sommer und der Stream ist auch, glaube ich, noch irgendwo versteckt in einem Nebenkanal, aber da die Technik nicht so mitgespielt hat, wie wir wollten, haben wir uns gedacht, das machen wir doch nochmal, das ist nicht so wirklich vorzeigbar, das kriegen wir besser hin. Und das haben wir leider viel zu lang verschoben. Jetzt ist der Tag, wo wir das machen, zumindest kurz. Das ist auf Deutsch bei Pegasus erschienen, im Original ist es von Flyos. Und übersetzt wurde es zum größten Teil, soweit ich weiß, von unserem Freund Oliver Hoffmann, der sehr viel Spaß hatte, all diesen Text zu übersetzen.
Und den man unter anderem angefragt hat, weil er ja der ursprüngliche Übersetzer von World of Darkness generell im Deutschen war und ganz, ganz viel von den Begriffen geprägt hat.
Die Box ist sehr, sehr schwer. Das liegt überhaupt nicht an dem eigentlichen Spielmaterial, also an den Figuren oder Markern. Es liegt daran, dass wahnsinnig viele von diesen kleinen Heftchen da drin sind. Und noch mehr von diesen kleinen Heftchen.
Und noch mehr.
Und noch mehr von diesen kleinen Heftchen.
Erstens, das wird gleich zusammenbrechen und das Spielfeld
Nein, nein,
abräumen.
nein, nein. Das passiert. Und wenn man denkt,
Man hat
man
genug
hat sie alle
Heftchen.
gefunden, dann findet man noch mehr so Heftchen. Die sieht man jetzt gar nicht mehr.
Ja.
Und das ist, glaube ich, die Hauptmasse dieser Box.
Ja, definitiv. Also auf jeden Fall, was wirklich das Gewicht angeht, also wirklich Masse. Und das heißt, jeder Charakter, den man rein theoretisch spielen kann, es gibt eine ganze Reihe von potenziellen Estes, von Vampiren, die man spielen kann, die haben alle ein Einleitungsabenteuerheft. Das ist zum Beispiel das von meinem Charakter. Das ist schon dicker als das von Nikos Charakter, also die sind unterschiedlich. Und die Idee ist, dass man für jeden Charakter den Kern der Regeln lernt durch diese Abenteuer. Solo-Abenteuer, die da drin sind, die man dann auch später in der Kampagne für den Charakter braucht. Und man soll das quasi allein spielen, aber ganz klare Empfehlung dafür, die gemeinsam zu spielen, um so gemeinsam Regeln zu lernen. Und wir haben bei der Charakterauswahl vielleicht jetzt uns nicht ganz günstig bewegt. Wir hatten Toreador, das sind die glitzig schönen Kunstvampire. Ein Nosferatu, das sind die entstellten im Untergrund agierenden Spionagevampire. Und dann hatten wir, was war die dritte
Die
Person
dritte
noch?
ist natürlich ein
Ein
Malkavianer, genau.
Malkavianer.
Die kommt jetzt aber nicht mehr vor, oder? Die
Ein,
sind ja
ja,
rausgekürzt sozusagen.
ein mit einer psychischen Krankheit gesegneter, auf, ja, Hellsicht und Interaktion spezialisierter
Die
Charakter.
klingen nicht wie eine funktionale Abenteurergruppe, ehrlich gesagt, in
Und wir
dieser
haben
Stellung.
die Regeln für Kämpfen damit nicht nochmal aufgefrischt.
Genau, als wir das letzte Mal gespielt haben, habe ich nur gekämpft im Tutorial und nichts anderes gemacht. Diesmal hat keiner von uns gekämpft. Also man muss, glaube ich, dann schon mindestens vier verschiedene durchprobieren, bis man mal den Kampf erklärt bekommen hat. Ich finde das ein bisschen seltsam, dass man ein Tutorial hat, das dir nicht alles beibringt. Und wir sind auch ein bisschen verloren gewesen bei der Struktur dieser Hefte, weil die einem nicht immer klar sagen, wo man jetzt weiterlesen soll. Da muss man selbstständig mitdenken. Und das bin ich bei so einer Solo-Abenteuerstruktur nicht gewohnt, dass ich jetzt einfach sagen kann, okay, offensichtlich ist es richtig, hier zu lesen, auch wenn ich keine klare Anweisung bekommen habe.
Ja, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass teilweise Dinge dann in der Übersetzung mit anderen Buchstaben anfangen. Es gibt manchmal etwas, was S1 ist, aber es gibt auch Seite 1, was im Original dann Page 1
Ja.
wäre. Das hat uns hin und wieder etwas verwirrt.
Außerdem habe ich sehr lange nach dem Maskeradenbuch 1 gesucht, weil es Maskeradenbuch 2 und 3 gibt, aber dann haben wir gemerkt, dass es Maskeradenbruch heißen soll. Also auch heißt, das R habe ich einfach nicht gesehen.
Ja.
Und dann frage ich mich trotzdem, wo Maskeradenbruch 1 ist. Aber ich glaube, wenn der Bruch der Maskerade stünde, hätte ich das eher verstanden.
Ja.
Egal. Jedenfalls, wir haben diese Prolog-Dinger gespielt. Wir wissen nicht, wie man kämpft. Es wurde im Chat gefragt, auf welchem Vampire-Paper Pen-Paper-Regelwerk ist denn am ehesten basiert. Tut es das überhaupt? Also ich zeig mal den Charakterbogen.
Also, was einem vertraut vorkommt, ist die Aufteilung in drei Attributsgruppen und dann dazu passenden Fertigkeiten. Es ist hier aber wirklich nur die Gruppe und nicht die einzelnen Attribute, die normalerweise darunter sind. Das sind auch deutlich weniger Fertigkeiten. Das heißt, es beruht nicht auf einem explizit. Vom Hintergrund her beruht es auf der V5, also auf der neuesten Version, was die Namen und die Hintergründe der Clans angeht. Also wir haben hier schon die neuen Clans drin, beziehungsweise die neuen Clan-Bezeichnungen wie die Banu Hakim oder die Chantry. Und dementsprechend, es ist nicht das gleiche Regelwerk, es ist nur angelehnt an das Regelwerk und es funktioniert auch mit Würfeln, die spezielle Markierungen haben. Also einem ganz eigenen System. Es sind zwar immer noch 10-seitige Würfel, aber darauf sind unterschiedliche Symbole, die unterschiedliche Anzahl von Erfolgen bedeuten können. Und vom Hintergrund her ist es eindeutig die V5. Mhm.
Gut. Ich habe ja nie Vampire gespielt. Mhm. Ich war einmal auf einem Vampire Lab mit dir als NSC, wo ich dann verprügelt wurde.
Du warst auf einem Vampire Lab meiner Domäne, als ich nicht da war.
Da warst du nicht dabei?
Nein, wir haben niemals gemeinsam Vampire Lab gespielt.
Das habe ich völlig vergessen. Wieso habe ich denn da mitgespielt, wenn du nicht da warst? Seltsame Zeiten. Egal, ist lange her. Ja, also das läuft so, du hast die Attribute und du hast die Fähigkeiten. Für jede Fähigkeit, die ein Häkchen hat, bekommst du einen automatischen Erfolg in der Probe und für jeden Punkt bei einem Attribut hast du einen Würfel.
Genau.
Und dann, je mehr Zähne, desto besser, wobei 3 Zähne als 2 Zähne gezählt werden.
Also, ja, also
meine Spitzen von Ankhs.
Ein Ankh ist ein Erfolg und ein Ankh mit Reißzähnen sind 2 Erfolge.
Okay, und wir hatten jetzt beide kurze Prolog-Stories, die... In meinem Fall ging es nur darum, dass ich einen Obdachlosen aussaugen musste.
Ja.
Bei dir weiß ich nicht. Deine haben wir auch gespielt. Du hast einfach nur ein Paket abgeholt und bist dabei, Spoiler, Tage des Kondors mäßig der Auslöschung deiner Zelle sozusagen entgangen, nur weil du gerade mal einkaufen warst.
Mhm. Aber das führt beide schon zur Hauptstory hin. Mhm. Du bist eine Spionin bzw. eine Überwachungsfachfrau, die wichtige Informationen mitbekommen hat und die jetzt zur Leitung der Camarilla-Domäne bringt. Und ich bin ein nicht-binäres Toreador, das zu einer kleinen Clique gehörte, zu einem Klüngel, der verschwunden ist. Und der Aufhänger für die Story ist, dass in Montreal Vampire verschwinden, die speziell mit der Kunstszene zu tun haben. Also schwerpunktmäßig dann auch dementsprechend Toreador. Deswegen sind meine FreundInnen verschwunden. Und der Einstieg, wir haben da eine längere Szene, die wir jetzt nicht vorlesen werden. Das ist ein recht langer Text. Da geht es darum, dass Vampire drüber reden, was da los ist. Es geht die Vermutung um, dass der Sabbat, also eine andere große Fraktion in den Vampirkreisen in Montreal wieder aktiv ist. Das ist eigentlich eine Gegend, die von den Vampiren besetzt ist, die sagen, wir dürfen nicht auffallen, denn die Menschen sind so viel mehr als wir. Wir haben also strikte Regeln, an die wir uns halten, die an einen absolutistischen Adel im Grunde ein bisschen angelehnt sind. Und die Sabbati sind die, die sagen, soll die Welt zugrunde gehen, wir sind Monster, lass uns ehrlich miteinander sein. Mhm. Wir sind dementsprechend gegen die Sabbati, wir sind auf Seiten der Camarilla. Und dann gibt es jetzt einen Einleitungstext für die erste Mission. Das ist Dunkles Omen im Park. Und jede von diesen Missionen, jede von diesen Kapiteleinheiten dieses Spiels hat auch nochmal ein solches Kapitelbuch, wo alle Interaktionen, das sind die Dialoge mit den Charakteren, die hier stehen, Sachen, die man untersuchen kann und Choose-Your-Own-Adventure-Parts, wenn dann eine Aktion eine nächste auslöst oder man eine Probe dann ablegen muss und vergeigt oder Erfolg hat und dergleichen, wo das alles da drin ist. Gut.
Ja, du sagtest schon, es gibt eine lange Prolog-Sequenz in dem Storybuch. Das sind aber ungefähr 20, 30 Minuten, die wir bräuchten, die vorzulesen. Das sparen wir uns jetzt, die fasst du uns kurz zusammen. Und dann, wie gesagt, wir haben den Kampf nicht aufgefrischt. Wir werden jetzt mal sehen, ob wir das verstehen, was uns das Spiel da abverlangt.
Ja, wir werden mehrere wichtige NSCs in Montreal vorgestellt. Einfach ein Betty, jemand, der auch schon erwähnt wurde, ein Mr. Duval in anderen Texten. Aber was wir wissen müssen ist, es verschwinden Vampire und man vermutet, dass der Sabbat dahinter steckt. Und es sind vor allen Dingen Vampire, die mit Kunst zu tun haben. Und dann geht es los mit Dunkles Omen im Park. Und das hier ist dann ein allgemeines Storybook, wo immer noch Übersichten drin sind, wie man den Spielplan jeweils aufbaut und womit wir anfangen. Und dann, wenn wir am Ende angekommen sind, gibt es auch ein Abspann, einen Abschluss. Mhm. Dunkles Omen im Park. In den letzten Spätsommernächten kam es in Montreal zu mehreren oft brutalen Entführungen von Vampiren mit Verbindungen in der Welt der Kunst. Zeugenberichten zufolge waren diese Entführungen das Werk einer Gruppe von vermummten Schlägern, deren Methoden an den Sabbat erinnern. Allerdings wurde seit mehr als einem Jahrzehnt keine Aktivitäten des Sabbats mehr in der Stadt beobachtet, seit er von der Inquisition und ihren sterblichen Agenten ausgemerzt wurde. Diese Ereignisse haben die Camarilla in Aufruhr versetzt und die Vampire der Stadt nervös werden lassen. Der Prinz hat ein außergewöhnliches Elysium einberufen, um die Blutsverwandten der Stadt zu warnen und zumindest den Anschein von Führung zu erwecken. Eine Gruppe von Neugeborenen aus verschiedenen Clans und einem Kaitiff wurde berufen, um sich der Sache anzunehmen. Ihr seid Teil dieser Gruppe, weil ihr von jemandem nominiert wurdet oder habt euch freiwillig gemeldet, da ihr ein persönliches Interesse an der Aufklärung dieser Angelegenheit habt. Früher am Abend hat Luciana Ricci, das bist du?
Das bin ich.
Die Nosferatu in eurer Gruppe im Botanischen Garten einen Van entdeckt, der von Zeugen mit den Entführungen in Verbindung gebracht wird. Ihr macht euch auf den Weg dorthin und erreicht Yumas Revier. Er ist der Anführer der Gangrel-Anarchen und unterhält besondere Verbindungen zur Camarilla. Brauchst du Erklärung für bestimmte Begriffe?
Nö.
Gut.
Braucht der Chat Erklärung für bestimmte Begriffe? Bin ich jetzt der Chat?
Ich kann kurz sagen, Elysium ist ein Treffen von Vampiren, wo es verboten ist, Gewalt auszuüben und übernatürliche Kräfte anzuwenden. Das soll dafür sorgen, dass man sich nicht aus Versehen gegenseitig umbringt und es Stress gibt. Prinz ist das Oberhaupt einer Gruppe von Vampiren der Camarilla. Neugeborene sind Vampire, die noch nicht so lange Vampir sind. Das sind wir. Kaitiff ist jemand, der keinem Clan zuzuordnen ist.
Genau. Ben schreibt im Chat, Nico, weißt du, was Kaitiff ist? Und ich muss sagen, ja, das hast du nämlich eben schon erklärt. Also... Ja. Zumindest hast du es mir schon mal im Rahmen dieses Spiels erklärt. Ich wusste das natürlich vorher nicht.
Ja. Und das Letzte ist, wir treffen jemanden, der ist ein Gangrel-Anarch. Gangrel sind tierhafte Vampire. Ja,
das wusste ich auch.
Und Anarchen sind welche, die nicht zur Camarilla und auch nicht zum Sabbat gehören. Das sind die Leute, die ihr eigenes Ding machen.
Das wusste ich nicht, das hätte ich erschließen können.
Aus dem Wort Anarchen. Ja, 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 das ist relativ passend benannt. Korrekt.
Warum schickt man die neuen und nicht erfahrene alte Vampire, wird er gefragt. Ja, gute Frage.
Kanonenfutter. Die alten Vampire sind mächtig und wollen nicht ihr Unleben beenden. Deswegen schicken sie welche, die entbehrlich sind und ihnen was schulden.
Wie kam es, dass der Introtext wusste, dass ich damit spiele?
Wusste er nicht.
Du hast das so reingebracht.
Nein. Das steht da einfach drin.
Ja.
Weil das einer von den spielbaren Charakteren ist. Wenn sie nicht mit dabei wäre, hätten wir von Luciana Ricci die Information bekommen. Und jetzt ist sie ja tatsächlich
dabei.
Ist sie
dabei. Mhm. Alles klar.
So, wir haben nach dem Plan das Ganze aufgebaut. Es gibt hier noch ein Brettchen, auf dem wir bestimmte Dinge für die ganze Gruppe tracken. Die Maskerade, ob sie gebrochen wird. Bei Stufe 1, wenn wir Mist bauen, dann wird ein Briefumschlag geöffnet, ein versiegelter. Bei 2 und 3 kommt Maskeradenbruch, 2 und 3 ins Spiel. Und bei 4 gibt es noch, glaube ich, nur einen Umschlag und dann ist die Kacke wirklich am Dampfen. Hier zählen wir Runden von Kämpfen runter und hier ist unser Status unter Vampiren, also wie angesehen wir sind, da sind wir bei 0, also weder beliebt noch unbeliebt. Mhm. Leg ich mal beiseite. Und jetzt habe ich noch die Anweisung, zum Start des Szenarios das Ereignis E1 zu lesen. Wir können sehen, dass unsere Charaktere direkt neben Yuma McKenzie, das ist dieser Aufsteller, geparkt sind, also neben dem Gangre. Ich nehme an, dass es also mit einer Einführung und dann dem Gespräch mit Yuma beginnt. Ich werde sehr viel vorlesen.
Das Spiel richtet sich aber schon an Leute, die sich mit Vampire ein bisschen auskennen. Ich meine, es hat am Anfang so eine Lore-Übersicht, das dir ein paar Dinge erklärt, aber ich glaube, wenn du wirklich neu bist, wird auch im Chat angemerkt, ist das ein bisschen viel. Mhm.
Oh. Hier steht Lesereignis E1. Das ist auf Luciana Ricci tatsächlich gemünzt. Mhm. Und also es gibt hier Ereignisse für eine ganze Reihe verschiedener Charaktere. Ich schätze mal, da muss man gucken, welcher dabei ist. Ich würde jetzt dir einfach Luciana Riccis Einstieg vorlesen.
Gerne.
Okay?
Ja.
Du hast die Berichterstattung über die Entführungen genau verfolgt und das stinkt nach Sabbat. Also hast du dir erlaubt, ungeachtet der Risiken selbst ein paar Nachforschungen anzustellen. Du hast den Van durch die ganze Stadt verfolgt und einen narbenübersäten Vampir entdeckt, der eine Gruppe Vieh befehligt, höchstwahrscheinlich Ghule. Vieh ist unser Wort für Menschen. Mhm. Daraufhin bist du dem Van heute Nacht bis zum Botanischen Garten gefolgt. Da du eindeutig in der Unterzahl warst, hast du es für klug gehalten, den Sheriff zu kontaktieren, der dir den Rest dieses speziellen Klüngels geschickt hat, den der Prinz zusammengestellt hat. Er trifft gerade ein, aber er kommt nicht allein. Aus einem anderen Teil des Parks nähert sich Yuma, das örtliche Anarchenoberhaupt, dem Van. Er wird alles versauen. Doch dann bleibt er stehen. Er wirkt stinksauer, beobachtet aber bisher nur panisch seine Umgebung. Das sieht ihm überhaupt nicht ähnlich. Du beschließt, mit ihm zu reden.
Da stehen wir ja schon. Ich dachte, Yuma wäre eine Frau, ehrlich gesagt, aber es ist ein Typ.
Okay. Das ist ein Typ. So, jetzt wechsle ich zu einem anderen Abschnitt, nämlich einem Dialog. Die sind vorne drin. D1, Gangrel überhaupt. Yuma. Der Gangrel, dessen Revier der Park ist, beobachtet einen brüllenden, seltsam gekleideten Mann. Den Sabbat-Vampir, den ihr jagt. Der befehligt ein paar Menschen und Hunde, die Vampirblut getrunken haben, was sie zu willenlosen Ghulen macht. Soweit ihr das seht, graben sie ein paar Leichen aus. Als ihr euch nähert, sieht Yuma euch ernst an und wendet sich den Eindringlingen zu. Das ist doch sein Revier. Warum unternimmt er nichts? Sein offensichtliches Zögern passt nicht zu dem Zorn, den er ausstrahlt. Hier stimmt etwas nicht. Zeit, einzugreifen. Wir haben 3 Optionen. Wäre der Charakter Aaron Conway dabei, hätten wir noch eine 4. Haben wir aber nicht. Option 1, ihr versucht mit ihm zu diskutieren. Option 2, ihr beobachtet ihn schweigend. Option 3, ihr ignoriert ihn und geht direkt auf den Sabbat-Vampir zu.
Entscheid das du. Du kennst dich besser aus mit dieser Welt, also.
Also ich würde mal sagen, wir reden mit ihm, ja, oder?
Deswegen sind wir noch hier, oder?
Ihr versucht mit ihm zu diskutieren. Zeit für einen Check auf gesellschaftlich und überzeugen.
Oh, das stimmt gut.
Das macht Nico Miller.
Ja, bitte.
Nico Miller kriegt 3 Würfe, weil ich 3 Punkte in gesellschaftlich als Attribut habe. Und ich habe überzeugen 2 Häkchen, das heißt, ich habe 2 automatische Erfolge.
Ich habe da übrigens bei gesellschaftlich habe ich nichts, außer einmal Ausflüchte, ja?
Die Sache ist, ich brauche nur 2 Erfolge. Das heißt, ich habe es eigentlich automatisch geschafft, aber wir würfeln jetzt trotzdem mal. Und wir starten alle mit einem Punkt Hunger. Ich zeige nochmal meinen. Es gibt noch einen Charakterbrett, es gibt einen Charakterbogen aus Papier und es gibt ein Pappcharakterbrett.
Mir ist mein Hunger runtergefallen. Ja.
Da wird der Hunger unter anderem getrackt. Und wenn man nicht, man kann dann für spätere Missionen, jetzt bei der ersten nicht, aber für spätere Missionen ausspielen, dass wir auf die Jagd gehen und versuchen, unseren Hunger zu stillen, den nach Blut. Aber für jeden Punkt Hunger wird ein Würfel bei einer Probe mit einem roten ersetzt und der hat auf einer Seite einen Schädel. Und wenn man mehr Schädel als Erfolge würfelt, kann es sein, dass der Hunger schlimmer wird. Und wenn wir alle unsere Hungerpunkte voll haben, sorgt ein weiteres Versemmeln eines solchen Wurfs dann dafür, dass wir die Kontrolle über den Charakter verlieren und in Raserei verfallen. Das heißt, 2 Erfolge habe ich automatisch. Und dann würfel ich und habe noch 1, 2, 3, 4. Ich habe also insgesamt 6 Erfolge, der sowas von
überzeugt.
Erfolg weiter bei D7. Yuma hört zu. Auf Geheiß des Prinzen und des Sheriffs betreten wir in aller Bescheidenheit dein Gebiet. Bitte werte unsere Anwesenheit als friedliches Hilfsangebot. Aber bei allem gebotenen Respekt, wie kannst du nur hier stehen und nichts tun? Yuma knurrt. Ihr habt ja keine Ahnung. Die Situation ist viel komplizierter, als ihr denkt. Lassen wir ihn stehen und stürzen uns in den Kampf? Versuchen wir ihn emotional zu erpressen oder schubsen wir ihn ein bisschen, schüchtern wir ihn ein?
Diese Art von Wesen wirkt nicht so, als könnte man es emotional erpressen, oder?
Ich weiß es
eher
nicht,
wie
aber
jemand,
ich
könnte auf Einschüchtern reagieren.
Aber ich kann nicht einschüchtern.
Du kannst nicht einschüchtern.
Ich kann nicht einschüchtern.
Ich kann auch nicht einschüchtern. Ich bin wesentlich schlechter in allem.
Ich bin ein Toreador. Leute emotional zu erpressen ist mein
Ding. Das ist dein Ding.
Ist mein Ding. Okay. Ja, ich würde das mal versuchen. Wir brauchen wieder 2 Erfolge. Ich habe Ausflüchte 2. Das heißt, ich habe auch wieder 2 automatische Erfolge. Würfel nochmal meine 3 Würfel. 4 Erfolge insgesamt, also problemlos geschafft. Ich erpresse ihn emotional. Mhm. Weiter bei D16.
Es ist aber auch ein Spiel für Leute, also Vampire generell, ist ein Spiel für Leute, die lieber emotional erpressen, als eine andere Lösung
also,
zu finden.
Ja gut, es gibt auch Clans, die immer mit dem Kopf durch die Wand gehen.
Ich meinte jetzt gar nicht in-game, okay, ja.
Ach so.
Ich habe ja nur deine Vampire-Domain damals als Erfahrungswert.
Da waren keine Leute dabei, die sich im echten Leben schlagen.
Das stimmt.
Was ich positiv bewerten würde.
Ja.
Mhm. D16, Yuma gegen den Sabbat. Sie sind hier der Boss, Sir. Bei allem Respekt. Vielleicht sollten Sie mit gutem Beispiel vorangehen. Yuma knurrt. Schon gut. Hört endlich auf, mir Honig um den Bart zu schmieren. Ich reiße diesen Sabbat-Scheißkerl jetzt in Stücke. Mitkommen. Super. Ihr habt ihn überzeugt. Allerdings sind noch recht viele Menschen im Park. Ihr bittet ihn, noch kurz zu warten. Ich versuche ihn zu überzeugen, damit wir hier nicht die Maskerade kaputt machen. Ich brauche wieder zwei Erfolge. Ich habe zwei automatische Erfolge, drei insgesamt. Wieder kein Problem. Also wenn man den Toreador dabei hat, ist dieser Einstieg relativ lässig, würde ich sagen. Die ganzen gesellschaftlichen Proben mache ich ohne.
Hattest du die Mission schon mal gespielt? Ja, ne?
Ohne Toreador.
Auf dem Goblin-Flicker-Event, ja.
Vor dem Kampf. Moment mal. Sollten wir nicht vielleicht erst in den Park räumen? Du weißt schon, Maskerade und so. Yuma beruhigt sich etwas. Na, schau mal einer an. Jetzt seid ihr plötzlich vorsichtig geworden, ja? Gut, verscheucht die Menschen, aber beeilt euch. Ich bin ein ungeduldiger Mann. Wenn ihr soweit seid, wird Yuma an eurer Seite kämpfen. Nehmt NSC, Yuma McKenzie vom Bodenplan, weiter bei Ereignis E13.
So, jetzt hast du eben was von Hunden gesagt. Waren das wirklich Hunde, die Vampirblut getrunken haben, oder ist das wieder ein Fachbegriff für...
Nein, das sind tatsächlich dann Hunde.
Aber hier sind keine Marker für Hunde.
Ja, noch nicht.
Okay.
Das also ich erinnere mich, dass ich das irgendwann ändert.
Menschen, die wir verscheuchen sollen, oder was?
Das hier ist der Sabbatpriester.
Ja.
Und die anderen Marker sind Menschen, die hier unterwegs sind. Alles klar. Wir haben hier einen Parkwächter.
Ja. Das sieht aus wie ein Hell's Angel, der Parkwächter.
Wir haben hier eine Bande von Jugendlichen, die rumlungert. Und da ein Pärchen, das spazieren geht.
Sind das wieder Thomas und Martha Duane aus der...
Ja, genau.
Meine Startmission war ja, ich bin in der dunklen Gasse neben dem Kino und ich muss von einem Obdachlosen trinken, aber da ist ein verheiratetes Pärchen, das ich vorher verscheuchen muss, und die sahen schon sehr aus, als hätten sie ihren kleinen Jungen vergessen, der später zu Batman wird. Aber nein.
Gut.
Und die Marker, hast du gesagt, sind was?
Das ist schwieriges Gelände, da können wir nicht durchgucken und nicht durchgehen. Und da gibt es noch etwas, was wir uns genauer anschauen können. So, folgendes. Du kannst, so wie du aussiehst, niemandem einfach unter die Augen treten.
Ja, ich habe ja theoretisch so eine Maske.
Die solltest du aktivieren oder du musst schleichen.
Genau,
eins von beiden.
Die Maske der 1000 Gesichter, Verdunkelung Stufe 1, verwandle dich in ein langweiliges Stück Vieh, um keinen Verdacht zu erwecken. Notwendig, um eine Dialogsequenz zu beginnen. Effekt endet am Ende der Sequenz. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das einsetze.
Da sollte auch dabei stehen, ob es was kostet. Also du, normalerweise musst du wenn du eine vampirische Disziplin einsetzt, verwendest du Blut. Es gibt mehrere Sachen, die man mit Blut machen kann. Im Kampf wird das vielleicht noch wichtig. Da steigert man Attribute mit oder heilt sich. Wenn du Blut einsetzt, würfelst du einen roten Würfel. Und wenn du keinen Erfolg würfelst, steigt dein Hunger um 1. Und wenn du den Totenschädel würfelst, steigt dein Hunger um 2.
Alles klar. Das muss ich also jedes Mal machen, bevor ich die Maske aufsetze.
Das machst du, wenn du die Maske aufsetzt. Also du setzt die Maske so oder so auf, das gelingt. Ja. Dafür musst du keine Probe ablegen, aber du musst schauen, ob du dadurch hungriger wirst.
Ja, verstehe.
Also sobald du die Maske aktivierst.
Oder ist das?
Das habe ich nachgeschaut.
Okay, danke schön. Falls.
Also ich habe nachgeschaut, wie generell Disziplinen funktionieren.
Ja, aber falls die Maske der 1000 Gesichter eine Ausnahme sein sollte und jemand im Chat das weiß, dann könnt ihr euch dann gerne melden. Es gibt ja oft so Sonderfälle. Aber ich bin mit dieser Möglichkeit völlig zufrieden. Die hat kein Symbol in ihrer Raute, ne? Die anderen haben alle so ein Symbol.
Das hängt, die sagen an, was für Ziele es sind oder was für Wirkung es hat. Aber da du selber das Ziel bist, ist da, also das wirkt einfach auf dich und ist eine Voraussetzung dafür, dass du mit Leuten interagieren kannst, ohne die Maskerade zu brechen. Jeder dieser Aufsteller hat nämlich auch ein Sichtfeld. Und zwar einmal ganz um sie herum und dann in einem Kegel 3 Felder nach vorne,
ja, genau.
Wenn sie keine besonders gute Wahrnehmung haben. Aktuell sieht uns also keiner von denen.
Wir stehen ja auch auf dem Dach von der Bushaltestelle oder sowas.
Sieht ein bisschen so aus, ne? Ja. Ich denke, wir sind in der Bushaltestelle. Weil der hier kann durch dieses, das ist eine Bank, offensichtlich durch die Bank nicht durchschauen. Und er hätte sowieso auch nur Sichtweite bis hier. Das heißt, du kannst entweder jetzt schleichen, dann musst du immer Proben ablegen, wenn du dich durch das Sichtfeld eines NSCs bewegst. Oder
ja, aber wir wollen ja eh mit denen reden. Also wir wollen ja irgendwas mit denen machen.
Gut.
Und wir haben schon entschieden, dass ich anfange, offensichtlich.
Ja, wie hoch ist dein körperliches Attribut?
2.
Meins auch. Das heißt, wir sind beide in der gleichen Initiative dran. Wir können uns überlegen, wie wir handeln wollen.
Ansonsten habe ich außer den Fähigkeiten noch 7 Menschlichkeit. Das sagst du mir sicher, wenn das relevant wird.
Genau, das ist einfach nur, damit starten wir. Das kann sich über den Lauf der Kampagne verändern, je nachdem, wie wir uns an bestimmten Stellen entscheiden und was wir für schlimme Dinge machen. Menschlichkeit heißt, wir sind noch relativ menschenähnlich in unserer Moral und unseren Emotionen.
Und ich habe 4 Schaden und 5 Willenskraft. Das ist im Grunde meine körperliche und geistige Stabilität, ja?
Genau, du kannst Willenskraft ausgeben,
dann
um Würfel nochmal zu
würfeln.
Mehr
Totenschädel reinlegen in meinen Charakterbogen.
Nee, du zählst dann mit diesem kleinen roten Ding, siehst. Die Totenschädel sorgen dafür, dass du nicht mehr, als du hast, verwenden kannst. Also wenn dein Marker dann hier bei dem letzten freien Feld angekommen ist, Schicht im Schacht.
Okay.
Und wenn du deinen Charakter steigerst, nimmst du die Totenschädel aus den gesperrten Feldern raus, wenn dann etwas steigt.
Ah, schön. Das ist ein schöner Mechanismus, das gefällt mir.
Ja, wenn jetzt noch genügend Totenschädelchen für drin wären, wenn man eine größere Gruppe spielt als nur 3 Leute, wäre es noch cooler.
Ja, ich glaube, wir haben schon ein paar verloren von den Totenschädeln, weil die sind sehr, sehr klein.
Mhm.
Und wir haben das Spiel schon oft hin und her getragen. Jetzt ist noch die Frage, wie viel Bewegung habe ich denn, bevor du dran
du
bist?
Hast,
was kann ich denn machen?
Du hast deinen Wert in Sportlichkeit plus 1 an
also ich kann
Feldern, die du
gehen
kannst.
3 Felder bewegen, dann kann ich eine Aktion machen und dann wär's das für die
Und dann Moment. Bin ich dran, ja.
Ja, das heißt, ich werde hier nicht viel reichen.
Wo möchtest du denn hingehen?
Ja, ich würde halt zu dem Hell's Angel gehen, ja.
Mhm.
Oder ich könnte zu den Jugendlichen gehen, vielleicht kann ich denen ja ein bisschen Angst machen.
Ja, du musst nur schauen. Der Sabbat-Typ schaut hier in die Richtung.
Aber der sieht
ja
nur 3
der
Felder.
Der sieht nur
rein.
Bis
das
hier
ja
weit.
Mal, der sieht nicht mehr die Jugendlichen.
Der sieht nicht mal die Jugendlichen. Ja. Aber du, wenn du nicht bis dahin läufst, kannst du mit den Jugendlichen reden, ohne auszulösen, dass der dich angreift.
Ich gehe eh den kürzesten Weg. Also ich kann ja eh nur 3 Felder gehen, haben wir gesagt. 1, 2, 3.
Dann gehe ich. 1, 2, 3. Dann bist du wieder dran.
Ach, verstehe, ja. Kann ich nicht 2-mal 3 Felder? Geht nicht. Nicht über die Idee, dass ich 2 Aktionen habe.
Oder weil also du kannst jede Aktion, die dir zur Verfügung steht, einmal machen.
Mhm, alles klar. 1, 2, 3 und dann interagiere ich mit diesen Leuten, setze meine Maske 1000 Gesichter auf und muss dafür einen roten Würfel würfeln, hast du gesagt, ne?
Ja, das hast du eben vorher gemacht. Würfel mal. Und dein Hunger steigt nicht. Alles ist gut, du hast einen Erfolg gewürfelt. So, dann schaue ich jetzt nach hier drin. Hier sind die NSCs, mit denen wir reden können, verzeichnet. Halbwüchsige Rabauken sind auf Seite 37.
Halbwüchsige Rabauken.
Dann musst du dich mit Oliver anlegen, wenn du das eine gute oder eine schlechte Variante findest.
Ja, Oliver ist gut in Jugend.
Warte, hast du ein Skateboard dabei und eine umgedrehte Käppi und sagst Hallo?
Hello, Kids. Ja, hallo, ihr halbwüchsigen Rabauken.
Ihr seht eine Handvoll junger Rabauken, die einem Typen im Kapuzenpulli Drogen verticken. Als ihr euch nähert, haut der Kunde mit dem Hoodie ab, während die Rabauken versuchen, euch einzuordnen. Ihr Anführer kommt einen Schritt auf euch zu. Wer zur Hölle seid ihr denn? Das ist unser Revier, ihr kostümierten Clowns. Abgang!
Hallo, ihr jungen Rabauken. Ich möchte etwas Opiate von euch kaufen. Hier sind 3 Schilling.
So, wir haben 2 Optionen. Die dritte haben wir nicht, weil wir dafür einen Gegenstand bräuchten, den wir nicht haben.
Den hätte ich wahrscheinlich da hinten einsammeln können. Was sind meine Optionen?
Ihr droht den 3 körperliche Gewalt an oder ihr gebt euch als rivalisierende Bande aus.
Tja.
Das eine ist einschüchtern, das andere ist Ausflüchte.
Ich bin mies in einschüchtern, aber ich kann Ausflüchte ein wenig. Dann mache ich wohl das.
Dann machst du eine Probe auf gesellschaftlich plus Ausflüchte und du brauchst 3 Erfolge.
Und weil ich hungrig bin, muss einer der Würfel rot sein.
Genau.
Und das ist mein einziger Würfel.
Das heißt, nein, du hast gesellschaftlich 2.
Ah, nee, ich hab einen Erfolg auf jeden Fall und ich habe einen, genau, so rum.
Und du brauchst insgesamt 3 Erfolge.
Muss also jetzt 2 Erfolge würfeln.
Mhm.
Das klappt bestimmt. Guck mal, ein Erfolg.
Also insgesamt 2 mit dem einen automatischen, ist trotzdem immer noch fehlgeschlagen.
Genau.
Ja, klar. So sehr ihr euch auch bemüht, sie kaufen euch eure Sprüche nicht ab. Absolut nicht. Ihr seht eher aus wie der traurige Rest von irgendeinem Vorstadt-Rave. Die Teenager lachen viel zu laut über diese seltsam unzeitgemäße Beleidigung.
Das ist jetzt seltsam unzeitgemäß.
Du hast 2 Optionen. Ihr bringt ihnen Manieren bei oder ihr bringt ihnen richtige Beleidigungen bei und bedroht sie.
Mhm, das wäre bestimmt einschüchtern. Und was ist Manieren beibringen?
Steht nicht dabei. Das ist jetzt nur eine Dialogoption.
Okay. Ja, komm, dann bedrohen wir sie mal.
Ihr bringt ihnen Manieren bei?
Mhm. Richtige Manieren.
Immer mitten in die Fresse rein.
Ja, genau.
Ihr verpasst dem Anführer der Bande eine wuchtige Rechte gegen das Kinn. Wie ein Sack geht der zu Boden. Die anderen sind furchtbar erschrocken. Sie zerren ihren Freund hoch und verpissen sich so schnell sie können. Die werden wohl kaum die Bullen verständigen. Gute Arbeit.
Yay.
Gewalt gegen Kinder, gute
Gewalt,
Arbeit, Nico.
Das sind halbwüchsige Rabaukenmalge, das sind keine Kinder.
So, nehmt NSC halbwüchsige Rabauken vom Bodenplan. Gut.
Das war's dann wohl von mir. Jetzt
mach dran, ich noch einen Schritt und nähere
Nico
mich.
Nico ist dran, Maiki.
Ja, ich weiß, das wird nicht
also,
für Verwirrung
wenn
sein.
Wenn Nico dran ist, ist Luciana dran, oder?
Ja. So.
Maikis Charakter heißt Nico. Mein Charakter heißt nicht Maiki.
Nicht Mairi. Parkwächter, Seite 59. Der Wächter. Der Parkwächter dreht gerade seine Abendrunde, als ihr auf ihn zugeht. Er ist Mitte 50, hat graues Haar und einen Bierbauch. Müde lächelt er euch an.
Guten Abend. Der Park schließt bald. Was kann ich für Sie tun?
Ich plaudere ein bisschen mit Ihnen. Ist eine Option. Oder ich kann mich als verdeckter Ermittler ausgeben. Oder wenn ich Tierhaftigkeit hätte, wenn ich zum Beispiel ein Gangrel wäre, dann könnte ich ihn mit einem streunenden Hund in der Nähe ablenken.
Aber wenn der Park eh gleich schließt, dann wir auch warten können, bis die alle rausgeworfen wurden, oder? Nicht?
Vielleicht.
Naja.
Vielen Dank auch, heißt der Abschnitt, für den ich mich entschieden habe. Ihr begleitet den Parkwächter auf seinem Rundgang.
Ich kenne Ihren Chef. Er hat uns erzählt, wie gut Sie in Ihrem Job sind.
Ich finde, das sollten Sie wissen. Der Parkwächter schaut überrascht und ein wenig verwirrt. Oh, danke, sagt er.
Ich krieg selten Komplimente. Vor allem nicht von Parkbesuchern. Nett von Ihnen.
Ich kann entweder ihn ins Gebüsch zerren und austrinken oder mich nach seinen Aufgaben erkundigen. Ich frage nach seinen Aufgaben. Das Leben eines Parkwächters.
Oh, wow.
Wie lange machen Sie das schon? Der Parkwächter entspannt sich. Seit 30 Jahren. Er schaut euch wissend an.
Sie würden nicht glauben, was ich schon alles gesehen habe. Gerade wird jemand vermisst. Wenn Sie möchten, hole ich Ihnen das Flugblatt dazu.
Ich kann immer noch ihn austrinken, aber ich nehme sein Angebot an, dann geht er nämlich, würde ich sagen. Die 11, das Flugblatt. Der Parkwächter geht das Flugblatt holen. Den seht ihr so schnell nicht wieder.
Ach so, ja, gut.
Du bist dran.
Ja, ich kann mich noch zu dem Paar hinbewegen.
Mhm.
Und oder statt
und
dem
damit
Paar
reden.
Diesen Gegenstand aufheben. Ich schaue mir diesen Gegenstand an.
So, das Tipi, Seite 105.
Oder warte, ich kann mich auch dahin stellen. Ich muss ja da nicht mit dem Paar interagieren. Ne?
Mhm.
Ein Tipi. Ah, das sieht man natürlich nicht, weil da Marker drauf liegen.
Ja, das Tipi. Ein ramponiertes Tipi, das wahrscheinlich aus einer alten Ausstellung übrig ist, liegt hier. Einige der Obdachlosen der Gegend und diverse Tiere nutzen es als Unterschlupf. Es ist zugemüllt und stinkt nach Waschbärkot. Möchtest du es genau untersuchen? Dann machst du einen Wurf auf geistig und suchen.
Das kann ich, da habe ich 3 Erfolge automatisch.
Dann kann ich eigentlich schon beim nächsten Abschnitt weitermachen.
Ich habe auch einen Totentail gewürfelt.
Ist das mehr, als du Erfolge hast insgesamt?
Ich habe insgesamt, jetzt habe ich vergessen, was der gezeigt hat. Ich glaube, ich habe jetzt 5 Erfolge.
Ja, dann macht der Totenschädel noch nichts. Okay, nur wenn du mehr Totenschädel als Erfolge hast. So, weiter bei N2.
Ja, mhm.
Vorsicht heiß. Unter allerlei Müll, Fastfood-Schachteln und leeren Bierdosen findet ihr eine schlecht versteckte, noch zu fast 2 Dritteln volle Wodkaflasche. Außerdem entdeckt ihr ein schmutziges, zerlumptes Karohemd, das ihr als Lunte benutzen könnt. Wenige Minuten später habt ihr einen brauchbaren Molotow-Cocktail gebastelt. Du kriegst den Gegenstand Molotow-Cocktail.
Okay, diese beiden, das ist Ehepaar, also gesehen, wie ich in das vollgeschissene Tipi reingegangen bin und dann mit einem Molotow-Cocktail wieder rausgekommen bin. Wenn die jetzt nicht gehen, weiß ich auch nicht. Oder?
Ja. Hier ist dein Molotow-Cocktail.
Vielen Dank.
Bitteschön. Der war schnell gefunden, weil alle Karten sind nummeriert. Und eigentlich sind sie so nummeriert, dass man die für die ersten Missionen auch dann direkt vorne hat.
Mhm.
Jetzt bin ich wieder dran. Ich gehe 1, 2, 3. Da. So, möchtest du denn jetzt noch mit dem reden?
Haben wir irgendwie einen Zeitdruck eigentlich? Also gibt es einen Counter? Gibt's eine, da ist
ja
eine
Warte, ja, wir sind schon in der ersten Runde. Hast du mit denen geredet?
Mhm.
Und ich mit dem in der zweiten Runde? Wir sind in der dritten Runde, glaube ich. So, Entschuldigung, ich habe das nicht getrackt.
Wir müssten in der vierten Runde, wenn ich jetzt dran bin, ich bin einmal hingegangen und es hat nichts gebracht, dann in der zweiten Runde habe ich mit denen geredet, in der dritten bin ich zum Tipi gegangen, das ist also Runde 4. Aber ab jetzt, wenn ich
ab jetzt ist Runde 4.
Genau.
Ja. Gut, dann mach was. Es ist Runde 4.
Ja, wenn wir Zeitdruck haben, dann spreche ich die jetzt an.
Mhm.
Hallo, haben Sie meinen Molotow-Cocktail bewundert, den ich aus diesem Waschbär-Kacke überzogenen Tipi gezogen habe? Möchten Sie vielleicht mal kosten?
Das Paar. Beiläufig nähert ihr euch dem Paar, das auf einer Parkbank sitzt.
Muss ich die Maske jetzt wieder aktiv aufsetzen oder bleibt die auf?
Die bleibt auf.
Alles klar.
Du kannst aber immer nur eine solche Disziplin, die dauerhaft anbleibt, also da steht unten aktiv auf der Karte, du kannst immer nur eine davon aktiv haben.
Ich kann also nicht gleichzeitig die Maske tragen und meine Ratte bespüren.
Mhm.
Okay.
Beiläufig nähert ihr euch dem Paar, das auf einer Parkbank sitzt. Ihr seht den Sabbatvampir in der Nähe seinen Ghulen Anweisungen geben. Das Paar lächelt euch freundlich entgegen. Hallo, ein wunderschöner Abend, nicht wahr? Möchtest du sie dazu bringen, den Park zu verlassen oder plauderst du mit den beiden?
Die sollen gehen.
Also du versuchst sie zum Gehen zu bringen.
Ja, klar.
Hier ist es nicht sicher. Sie können nicht hier bleiben, hier ist es gefährlich. Oh nein, dann sollten wir wohl besser gehen.
Die beiden erheben sich, gehen aber nicht, sondern scheinen darauf zu warten, dass ihr euch zuerst zurückzieht. Es wird von Minute zu Minute seltsamer. Starrst du sie durchdringend an oder drängst du sie zum Gehen?
Dränge. Wobei, ich glaube, mein Starren ist ganz gut, aber ich bin eh sehr schlecht in allem, was Leute zu irgendwas motiviert, fürchte ich.
Also welches von beiden?
Ich dränge sie zum Gehen.
Sie sind stur. Die beiden sehen euch seltsam an. Sie scheinen es nicht eilig zu haben, von ihr wegzukommen. Sind sie von der Polizei? Du lügst und sagst ja, das wäre überzeugen, oder du drängst sie robuster zum Aufbruch, das wäre einschüchtern.
Ich kann beides nicht. Also, wie viele Erfolge brauche ich denn dafür?
3. Ist möglich. Du kannst nämlich 2 Erfolge auf einem Würfel würfeln.
Okay, gut, dann würfel ich und versuche sie davon zu überzeugen, dass ich Polizist bin. Was ich nicht tue.
Kein Erfolg, dann geht's bei D12 weiter. Dumm gelaufen. Die Frau und der Mann sehen einander an. Sie zückt eine Hundepfeife und der Mann winkt dem Sabbatanführer. Ein paar Ghoulhunde heben die Köpfe und bellen in eure Richtung. Diese Drecksäcke!
Hab ich's mir doch gedacht.
Beide fliehen.
Sie, vom Boden sie wurden ja schon als verdächtig beschrieben. Und sie sind nicht geflohen, als ich mit dem Mord auf Cocktail ankam.
Weiter bei E21.
Aber jetzt sind alle weg. Und wir gehen direkt in den Kampf über, schätze ich.
Lasst die Hunde los! Die Frau benutzt die Hundepfeife und eine Hundemeute stürmt auf euch zu. Verdammt, das sind höchstwahrscheinlich blutgebundene Ghule. Als sich die Hunde gerade auf euch stürzen wollen, ruft eine heisere Stimme, Halt! Und sie erstarren. Der Sabbatvampir sieht von einem Hügelchen auf euch herab. Dort scheint eine Reihe von Gräbern ausgehoben worden zu sein und Leichen in verschiedenen Stadien der Verwesung liegen herum. Mehrere menschliche Schlägertypen, vermutlich seine Ghule, schleifen sie zum Van. Der Sabbatanführer kommt langsam auf euch zu und bleibt hinter seinen Hunden stehen. Er scheint eine extrem verstümmelte Leiche hinter sich herzuschleifen. Der Vernarbte lässt die Leiche fallen, als sei sie nur Gammelfleisch. Das hat mir dieser herablassende Prinz auf den Hals gehetzt. Wie deprimierend. Er wendet euch den Rücken zu, pfeift und winkt den Leuten zu, die ihr für seine Ghule haltet. Die Hunde springen euch an. Dann entfernen wir den Sabbatvampir vom Spielplan. Machen bei E22 weiter, Kampf im Garten. Platziert alle SC, den NSC Juma McKenzie, den NSC Bissiger Dobermann, den NSC Wütender Pitbull, den NSC Alter Stadtstreicher und den NSC Straßenschläger auf dem entsprechenden Hexfeld. Ich fange mal mit Juma McKenzie an. Der ist hier.
Okay, darf ich ihn so drehen? Achso, der guckt in die Richtung, schade. Dann sehen die Leute nur eine Silhouette.
Wir können ihn einmal so kurz zeigen und uns einen... Die haben alle unten einen Pfeil, der sagt, wo die Blickrichtung ist.
Klar.
So, der guckt in die Richtung und dann stellen wir zwei Hübschen
uns dahin.
Hier unten auf. Und jetzt muss ich eben die NSCs raussuchen.
Penner und Hunde, unter anderem.
Ja. Die Aufsteller sind auch alle nummeriert. Was mich eben verwirrt hat, weil die teilweise unterschiedliche Nummern haben, je nachdem, auf welcher Seite man schaut. Und wir haben den wütenden Pitbull Nummer 14. Den bissigen Dobermann. Das ist die 17. Alter Stadtstreicher 6 und Straßenschläger 15. Straßenschläger 15. Und der Stadtstreicher ist 6.
Natürlich auch nicht erlaubt, irgendwelche anderen Minis zu benutzen, die zufällig so ähnlich aussehen.
Nein. Das hat schon alles seine Richtigkeit. Es ist sehr viel Artwork und sehr viel Pappe. Wie gesagt, deutlich über 100 Aufsteller, irgendwie 130. Ich habe die alle sortiert und jeweils zu 20 in ein Tütchen getan.
Hatte Gloomhaven nicht mehr?
Ja, aber da sind immer 4 bis 8 identisch.
Okay. So, passt nicht sehr gut in diese
Halter. Ja, die Pappe ist zu dünn. Das ist ein Phänomen, das ich schon bei anderen Spielen hatte, dass die Aufsteller für eine Pappdicke gedacht sind und dann hat irgendjemand aus dünnerer Pappe die Stanzen, also
jemand gespart.
Pop-out-Sachen machen lassen. Und dann fehlt irgendwie ein halber Millimeter dafür, dass die richtig Grip haben. Müssen also ein bisschen vorsichtig sein. So, dann haben wir den einen Hund hier.
Wir werden gleich Hunde töten müssen, dann darf Indy nicht hinhören, ne?
Nee.
Indy, du hörst mal weg. Gleich.
Der Stadtstreicher ist hier oben. Und
Und der Schläger hier unten. Wir sind alle anderen NSC losgeworden. Mhm. E24, Kampf im Garten. Jetzt suchen wir die Statuskarten raus. Ich habe hier schon die bereitgelegt, von denen ich die niedrige Zahlen haben, von denen ich ausging, dass sie vielleicht drankommen. Und hier steht, wir benutzen Yuma McKenzie. Für Yuma McKenzie. Dann haben wir alter Stadtstreicher.
Wenn ich dir irgendwie helfen kann, sagst du es, ne?
Wütender Pitbull, bissiger Dobermann und Straßenschläger.
Das Gute ist, ich habe einen Molotow-Cocktail.
Cool. Wir haben hier eine Initiative-Leiste und wir haben beide Initiative 3, weil unser körperliches, nee, 2, weil unser körperliches Attribut 2 ist. Mhm. So, dann schauen wir uns jetzt mal an, wo die anderen dran sind. Ich hatte hier irgendwo auch, es gibt einen Yuma McKenzie-Marker. Yuma hat Initiative 6.
Oh, wow. Na gut, der ist ja auch die Kampfsau hier.
Ja, und es gibt da für die Werte 2 Zeilen, je nachdem, wie viele Leute mitspielen. Mhm. Wir sind 1 bis 2 Spielende.
Also ist er stärker.
Deswegen ist er stärker, ja, weil er ein Verbündeter ist.
Und ich hoffe, dass
die Gegner, Gegner sind schwächer. Okay. Exakt. Ja. So, alter Stadtstreicher.
Man kann das also auch ganz alleine spielen. Ja. Und dann ist man wohl auch schneller durch. Das ist, heißt ja pro Mitspielendem 30 Minuten pro Mission, mhm, oder sowas. Ne?
Ja, der alte Stadtstreicher, die anderen NSC, die nicht einen eigenen Marker bekommen haben, die werden mit Markerpärchen angezeigt. Alter Stadtstreicher ist 1 und dann kommt eine 1 hier hin. Der hat Initiative 1, ist nicht so schnell. Dann haben wir Pitbull und Dobermann, die sind beide auf der 3. Das sind NSC Nummer 2 und NSC Nummer 3. Kommen beide auf die 3. Und dann haben wir die Nummer 4, das ist unser Schläger. Der kommt auf die Initiative auch die 3. Mhm. So, damit haben wir das alles geklärt.
Das heißt, Uma fängt wohl an, was? Wozu ist denn diese Sanduhr?
Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, es gibt manchmal Begrenzungen, wie schnell man eine Karte für etwas auswählen muss. Mhm. Das habe ich aber jetzt gerade nicht drauf, sorry.
Das ist nicht so wichtig. So, dann steuern wir jetzt natürlich den.
Ja.
Steuern wir den frei oder gibt es bei den Anweisungen was?
Die haben Charakter, haben jeweils Decks von Kampfkarten.
Ich meine den NSC, den wir dabei haben. Hat er auch Decks von?
Der hat auch so ein Deck. Okay. Und wir können unsere Kampfkarten gleich frei auswählen. Ich erkläre das in einer Sekunde. Mhm. Und die haben jeweils angegeben, welches Deck sie benutzen. Die beiden menschlichen Leute hier benutzen das Deck Ghoul und die beiden Hunde benutzen das Deck Tier. Die teilen sich das jeweils.
Verstehe.
Und die haben hier unten Marker dafür, wie viel Schaden sie haben. Und da ist auch jeweils abhängig davon, wie viele Leute mitspielen, Grenzen, wie viel sie aushalten. Da kommen jetzt so kleine Klemmen dran, um das zu tracken. Zack. Gut. Wir haben einmal das Deck Ghoul mischen. Und dann kriegen die jeweils für diese Runde eine Karte, die hingelegt wird. Die decken wir erst auf, wenn sie dran sind. Mhm. Und dann haben wir ein Deck Verbündeter. Das ist für Yuma. Der hat auch besondere Fähigkeiten. Also die haben alle Spezialfähigkeiten, die manchmal ausgelöst werden. Ich müsste nochmal gleich kurz gucken, ob ich deren Decks verändern muss dafür. Ich glaube aber nicht.
Gehen wir davon aus, dass nicht, weil wir nicht so viel Zeit haben heute. Mhm.
Und dann brauche ich noch Tier. Das habe ich offensichtlich beiseite gelegt. Yuma McKenzie fängt also an. Oh, warte, wir können jetzt noch unsere Handkarten aussuchen. Wir schauen einmal drauf. Wir addieren unser geistiges und unser körperliches Attribut. Mhm. Das ist bei mir 4.
Bei mir 5.
Und bei dir 5. Und ich habe uns unsere Kampfkartendecks zusammengestellt. Es gibt 5 Angriffe, die wirklich jeder kann. Und dann gibt es welche, die wir noch dadurch bekommen, dass wir in Handgemenge und Sportlichkeit jeweils Ränge haben. Ich habe zum Beispiel dafür, dass ich Handgemenge auf Stufe 1 habe, kann ich auch einen hohen Tritt, ansonsten kann man nur einen niedrigen Tritt und einen Kinnhaken. Das sind effektivere Sachen. Und durch die Sportlichkeit bekomme ich auch was. So, eine Karte hat ein paar Symbole drauf. Hier steht, wenn man eine Probe ablegt, welche Fertigkeit man dazu würfeln darf. Ansonsten würfelt man nur mit den körperlichen Sachen. Also nur mit dem Attribut körperlich. Hier steht, ob man damit einen Effekt auslöst, wenn man diese Fähigkeit verwendet. Und hier rechts steht, ob es dir Boni auf einen Angriff gibt oder auf die Verteidigung. Also es gibt Karten, die machen Angriffsboni, es gibt Karten, die machen Verteidigungsboni und es gibt Karten, die machen beides und können in unterschiedliche Richtungen verwendet werden. Und wir dürfen daraus so viele Karten auf unsere Hand nehmen und aktiv verwenden, wie unsere Attribute körperlich und geistig zusammen ergeben.
Genau.
Das heißt, ich 4 und du 5. Ja. Und wir können, indem wir Willenskraftpunkte ausgeben, davon habe ich 5, du auch, können wir Karten wieder auf die Hand nehmen. Und zwar für jeden Punkt Willenskraft alle, die wir abgelegt haben. Sobald wir sie einmal gespielt haben, sind sie abgelegt. Das ist ein kleines bisschen wie, also fühlt sich ein ganz kleines bisschen an wie Gloomhaven.
Ja.
Genau. Also ich nehme den hohen Tritt, ich nehme den Kinnhaken, ich nehme den Sprung. 1, 2, 3. Und dann nehme ich noch den Biss. Also relativ aggressiv heute.
Ich habe im Grunde das Gleiche. Ich habe Haken, hoher Tritt, Deckung, Biss und Kinnhaken. Zweimal Haken. Keine Ahnung, ob uns das was bringt. Und ich habe noch den Molotov-Cocktail und ich könnte noch eine Ratte beschwören. Dafür müsste ich natürlich meine Maske fallen lassen, was natürlich jetzt auch egal ist, denke ich.
Das ist langsam egal.
Weiß aber jetzt nicht genau, wann mache ich das? Wann beschwöre ich den? Beschwöre im Kampf deinen
Wenn du
Ratten.
Dran bist, in deiner
Initiative.
Das ist eine
Initiative. Aktion einfach dann. Also entweder laufen
Du kannst, kämpfen. Du kannst laufen und kämpfen und Blut einsetzen oder laufen und Blut einsetzen und eine Disziplin verwenden.
Die Sachen sind
Es gibt hier auch eine Übersicht.
Immer, ja? Ist das so?
Also Disziplinen sind immer mit
und
Blut.
Bewegen, oder? Ja.
Also in der Kampfsequenz kannst du in beliebiger Reihenfolge dich bewegen, Blut einsetzen, zum Schaden zu heilen, eine Disziplin zu nutzen oder Blutschub, damit verbesserst du deine Attribute und eine der folgenden Aktionen ausführen. Eine Kampfkarte nutzen, eine Gegenstandskarte nutzen, deine Kampfkarte ablegen, um +2 Bewegung zu erhalten, einen Gegenstand mit einem Spieler oder einer Spielerin auf einem anliegenden Hex tauschen oder nichts.
Alles klar. So ein Cheat-Sheet könnte ich auch gebrauchen. Ist es mehr als einmal drin?
Nee. Ich habe nur 1 gefunden.
Okay.
Das heißt nicht, dass es nicht mehr als 1 drin ist, aber ich habe nur 1 gefunden.
Wir haben das schon ein bisschen verräumt hier beim Auf- und Abbauen immer wieder und dann doch nicht streamen.
Wir suchen uns jetzt aus, welche Karte wir für diese Runde verwenden wollen.
Mhm. Das habe ich schon getan. Ich finde es immer gut, mit einem hohen Tritt einzusteigen. Ja, da weiß der Gegenüber schon, woran er ist.
Und ich will jemanden beißen.
Das würde ich mir dann für später aufheben. Eigentlich will ich mit dem Molotov-Cocktail anfangen, aber ich bin nicht sicher, wie der jetzt da reinspielt. Da steht, platziere im Kampf einen Feuermarker auf einem Hexfeld in der Sichtweite. Wallungscheck zur Verwendung. Was ist denn ein Wallungscheck?
Das ist das Würfeln, des roten Würfels, um zu schauen, ob dein Hunger steigt.
Ah, mein
Vampire haben, Vampire haben instinktive Angst vor Feuer. Deswegen musst du schauen, ob du da mit der Raserei näher kommst.
Okay, das heißt, ist das dann keine Aktion? Oder?
Das ist eine von denen auf deinem Cheat-Sheet.
Ach ja.
Von denen, die unten aufgeführt sind. Du kannst also entweder eine Kampfkarte verwenden oder einen Gegenstand.
Dann mache ich das. Dann würde ich, ich meine, du bist nicht dran. Das ist
genau,
Yuma.
Wir gehen erstmal der Reihenfolge nach.
Ich wollte schon mal sagen, was ich mache.
Yuma steigt ein. Yuma hat Hieb gewählt.
Mhm.
Und sein Ziel ist das mit der höchsten Initiative. Die sind aber alle gleich. Das heißt, es ist tatsächlich vollkommen wurscht. Ich würde sagen, er geht einfach nach vorne. Er hat Bewegung 3.
Er hat seine Basis verloren.
Zack, zack, zack.
Mhm.
Und dann haut er den Hund.
Das macht man. Man geht hin und haut den Hund ins Gesicht.
Außerdem steigt seine Initiative noch um ein, aber das geht nicht mehr höher.
Ja.
So. Jetzt macht Yuma automatisch. Wie viel Schaden machst du? Er macht 3 Schaden.
Mhm.
Und das wird verglichen. Der Dobermann hat Widerstand 1. Das heißt, Oder welchen haben wir da? Das ist der Dobermann, genau. Das heißt, von die NSCs haben nur Standardwerte, die würfeln nicht. Mhm. Wenn, beziehungsweise wir gucken mal, ob der hier... Nope, er hat keinen Verteidigungswert. Man darf dann einmal die Karte umdrehen, um zu checken, ob er diese Runde höher auf Verteidigung hat. Aber er hat nur Widerstand 1. Das heißt, 3 minus 1, der Hund kriegt 2 Schaden. Den mache ich jetzt mit dem Clips da dran.
Okay. Wie viele Lebenspunkte hat das mit
der hat Marker? Insgesamt 4 Lebenspunkte.
Insgesamt. Was bedeutet das rote Ankh, was auf ihm liegt? Das markiert.
Das ist der Marker jetzt. Den stecke ich da dran.
Schaden.
Zack. 1 Punkt, 2 Punkte.
Okay, das ist nicht schlecht. Und wir okay. Und es wäre natürlich schöner, wenn er wirklich seinen Lebensbalken drauf hätte, der nicht variabel ist, aber er muss natürlich variabel sein, weil er anpassbar ist.
Genau. Also, ja. Ein okay. Ist 2 Spieler, 3, 4.
Sag mal, ich habe ja noch ganz viel mehr Disziplinen, aber ich habe nur die beiden Farmulus, Binden und Maske.
Die genau, sind Entschuldigung. Nicht, ne? Ja, weil du hast hier die 3 Disziplinen, die zu deinem Clan gehören und du hast einen Punkt in Verdunkelung, dafür hast du die Maske der 1000 Gesichter und einen Punkt in Tierhaftigkeit, dafür kannst du deinen Farmulus.
Das heißt, wenn ich Disziplinen steigere, würde ich mir eine mehr Disziplinen raussuchen dürfen.
Aus ja, der,
alles klar.
Dann kriegst du auf jeder Stufe, auf der ersten hast du nur eine zur Auswahl und auf den höheren Stufen hast du mehrere zur Auswahl, musst dich für einen entscheiden.
Das, viele EP,
und mein Sender blinkt.
Ja, aber das...
Hält noch? Gut. Ich behalte es im Auge ein bisschen.
Ich suche schon mal eine Batterie raus.
Okay. So, dann gehen wir jetzt die anderen NSCs durch. Der Stadtstreicher, verteidigen, der kriegt plus 1 Widerstand. Ansonsten geht er hier hin und haut Humor, weil das der nächste Gegner ist, den hat. Und er hat draufstehen Gegner... auf den er gilt, die Person, die ihm am nächsten ist.
Sorry für das Geraschel.
Er macht einen Schaden und Juma hat 2 Widerstand, da kommt also nichts durch. Das war sehr gut, Juma zu überreden, uns zu helfen. Dann der Straßenschläger, dankeschön. Der Straßenschläger kriegt plus 1 Initiative. Steigt also auf die 4 und macht einen Schaden mehr. Der macht 2 Schaden. Plus 1 sind 3, Juma hat Widerstand 2, das heißt, Juma kriegt einen Schaden.
Nein.
Er hält aber einiges aus. Guck mal, hier ist sein Grenzwert. So. Dann, bissiger Dobermann. Zerreißen. Ach so, der würde die Person, die am schwersten verletzt ist, angreifen.
Das ist Juma, oder?
Das ist, also der war vorher, also ich habe den gerade auf Juma geschickt. Ich würde sagen, der Einfachheit halber, können wir das so beibehalten, damit wir nicht nochmal würfeln müssen.
Also ich merke gerade,
nichts zurückdrehen müssen.
Ich bin deutlich leiser gepegelt als du, kann das sein? Sprich mal bitte.
Hallo, das ist mein Ton.
Hallo Maike, das ist mein Ton. Ich bin ein bisschen leiser. Ich muss ein bisschen
hören. Okay. Also sagen wir, der ist auf Juma gegangen, einfach damit wir nicht irgendwie Blutding zurückdrehen müssen.
Genau, ja.
Dann der bissige Dobermann geht auf den nächsten, das ist Juma. Zerreißen plus 1 Schaden, der macht 3 Schaden. Juma hat eine Verteidigung, das heißt Juma hat 2 Verteidigungen, das heißt der kriegt schon wieder einen Schaden. Und hat jetzt 2 Treffer einstecken müssen. Und dann ist der wütende Pitbull dran, der hat Spezial.
Der hat Spezial.
Ja, hier steht eine Spezial 1. Und hier auf der Karte steht drauf, dass das bei ihm bedeutet Stahlkiefer. Er will die Person mit der höchsten Initiative angreifen. Das ist Juma.
Wie schön, dass wir ihn dabei haben.
Ich bin gerade sehr froh darüber. Das heißt, der muss hier drum herum traben. Er hat aber Bewegung 4, das heißt, das schafft er.
Der ist unsere Stützräder hier, der Juma, ne?
Ja. Und beißt jetzt Juma. Höchste Initiative, ein präziser, schmerzhafter Biss plus 1 Schaden. Dafür sinkt seine Initiative um 1. Eigentlich alle Leute, die dran waren, kommen nach rechts. Sorry, das habe ich nicht gemacht. So, das heißt... plus 1 Schaden, er macht 3, er macht 4 Schaden. Juma hat immer noch 2 Verteidigungen. Juma kriegt 1, 2, er hat jetzt schon 4 Treffer eingesteckt.
Das ist wieder ganz schön kleinteilig hier, der Kampf. Ne?
Ja, jetzt sind wir dran.
Okay, ich lieg oben, heißt das, ich darf anfangen?
Wenn zwei SCs gleichzeitig dran sind, entscheiden wir einfach. Ich würde sagen, mach mal.
Danke. Ja, dann würde ich sagen, ich werfe meinen Molotow-Cocktail direkt auf das Feld vor mich. Oder?
Direkt hier?
Nee, auf den Hund.
Auf den
Oder muss es auf den Hund. Muss eigentlich ein leeres Feld sein, oder? Platziere im Kampf
einen Feuermarker auf einem Hexfeld in deiner Sichtlinie. Darf der da hingeworfen werden, wo ein Gegner ist? Ich nehme doch an, oder?
Ich gehe davon aus, ja.
Und dann
beziehungsweise, ich kann, wenn du ganz sicher sehen willst, kann ich nochmal nachlesen, wie Feuermarker
ich nehme diese Verantwortung jetzt sozusagen auf mich, dass das falsch gemacht wird, weil wir auch nicht mehr viel Zeit haben. Und dann mache ich einen Wallungscheck und ich habe einen Erfolg, das ist dann wohl egal.
Das heißt, du hast auf den Hund geworfen.
Ja, und dann müssen wir rausfinden, was Feuerschaden macht, was?
Der macht Schaden, wenn man da durchgeht oder darin aktiviert. Das heißt, ich gucke es gleich nochmal nach. Und Feuer breitet sich aus jede Runde.
Dann ist der Molotow-Cocktail weg. Und ich würde meine Maske fallen lassen und meine Ratte rufen. Beschwöre im Kampf deinen Rattenfarmulus, nimm seine Beschwörungsstatuskarte. Effekt endet, wenn der Todesalb getötet wird oder am Ende der Kampfsequenz. Was ist denn der Todesalb? Bin ich das?
Ich glaube, damit ist das Viech gemeint. Ich weiß es nicht. Es gibt eine Beschwörung, die heißt Todesalb. Ich glaube, da ist einfach ein Text, Copy and Paste, kaputt gegangen. Hier ist dein Rattenfarmulus.
Wenn die Ratte getötet wird, heißt es wahrscheinlich. Okay. Die Ratte hat Initiative 1, Angriff 3 und Widerstand 2. Ich nehme an, dann kommt sie ganz nach unten auf die Leiste.
Initiative 1?
Mhm.
Zack.
Und die hat den kleinen Marker bekommen hier, ja?
Mhm. Oh, ich habe einen NSC abgehandelt, der noch gar nicht dran gewesen wäre.
Entschuldigung.
Der Stadtstreicher hat angegriffen, bevor er dran war. Verzeihung!
Die Ratte wäre bei 1 dran.
Ja, habe ich da hingelegt.
Schon hingelegt.
Und hier ist dein Markerchen, wo deine Ratte ist.
Und sie hat 2 Lebenspunkte, ist richtig? Widerstand 2? Ja. Ja, okay.
Und unten die Leiste zeigt 2.
Ist die da noch dran gleich?
Ratte? Die ist dann, glaube ich,
gleich. Okay, aber erst dran. Bist du dran.
Ich bewege mich 1 zu und greife von 3 und greife diese Person von hinten an und beiße ihn. Ich kriege einen zusätzlichen Würfel beim Angriff und es ist ein Handgemenge.
Ich stelle mal kurz was um, Sekunde, das wird ein bisschen dunkel.
So. Das heißt, ich nehme insgesamt 3 Würfe. Körperliche hatte ich nur 2, aber ich kriege einen Bonuswurf durch den Biss. Ich bekomme durch Handgemenge einen automatischen Erfolg. Und dann habe ich noch 2, 3, 4. Insgesamt 4 Erfolge. Der NSC hat Widerstand nur 1. Das heißt, 4 - 1 sind 3 Schaden, die er nimmt. Und mein Hunger sinkt um 1, weil ich von ihm getrunken habe.
Jetzt ist die Ratte dran, richtig?
Sekunde, ich stecke nur eben die 3 Schaden an ihn dran.
Indy stört sich sehr daran, dass wir gegen Hunde kämpfen.
Das kann ich mir vorstellen.
Die Ratte stürmt nach vorne und greift diesen Typen da
an. Auch den an.
Ja,
okay.
Und sie hat Angriff 3.
Angriff 3. Und der hat Widerstand 1, das heißt, er nimmt noch 2 Schaden, damit ist er tot.
Die Ratte hat ihn tot gebissen.
Die Ratte hat ihn tot gebissen.
Gutes Teamwork von euch beiden.
Martin, nein, er war, glaube ich, in den 4 hier.
Dann wäre Juma wieder dran, ist das richtig? Der ist bei
Und ich schaue jetzt mal eben, ich glaube nämlich, dass Feuer was macht, wenn man die Runde neu beginnt.
Das klingt logisch.
Es breitet sich nämlich aus in Richtung der nächsten Figur.
Darüber habe ich nicht nachgedacht. Die nächste Figur ist Gott sei Dank, ist Juma, ne?
Nächste Charakter ist wieder Juma, ja?
Ja. Ich meine, ist es die räumlich nächste oder die zeitlich nächste Figur? Also
räumlich. Sekunde.
Beides wäre Juma.
Marker um Seite 29.
Das tut mir leid mit dem Molotow-Cocktail.
Wir nutzen Juma aus, soweit es geht. So, Charaktere, SC Verbündete und NSC, die ein behindertes Hexfeld betreten oder einen Zug in einem solchen beginnen, nehmen sofort 2 Punkte nicht absorbierbaren Schaden.
2?
Ja. Wird zu Beginn jeder Runde einen Feuermarker nehmen, den zuletzt gelegten, und zwar in Richtung des nächsten Charakters oder NSC. Das heißt, es brennt jetzt auch unter Juma.
Das tut mir sehr leid.
Dann nimmt er direkt 2 Schaden. Und ist vermutlich etwas angepisst.
Ich wusste nicht, dass dieser Park so gut brennt. Wir sind hier in Montreal und nicht in, keine Ahnung, irgendwo
Texas.
In Texas, ja.
Kalifornien, was weiß ich. So. Genau, wir müssen neue Kampfkarten legen und die müssen neue Kampfkarten ziehen. So. Ghoul, der Straßenschläger ist aus Gefecht. Und zweimal Tier. Was mache ich diese Runde? Wo habe ich denn meinen? Ich weiß nicht, wo ich mein Deck hingelegt habe. Ist das deins?
Das ist meins, ja. Hast du es weggeräumt? Ist es unter deinem. Nee, ist es nicht.
Nee. Aber ich hab's in eine Blöde hingelegt. Ich trete nach jemandem. Hoher Tritt. Das, was du eben gemacht hast.
Hab ich gar nicht. Wollte ich machen.
So, hast du dann gar nicht.
Ich habe Molotov-Cocktail geworfen.
Okay. Dann hast du am Ende der Runde die Karte wieder auf die Hand genommen, wenn du sie nicht verwendet hast. Das heißt, sie ist nicht verschwunden. Ich weiß nicht, wo du deinen hohen Tritt hingelegt hast.
Ich glaube, ich habe ihn nur zur Demo dahingelegt.
Wir gehen mal davon aus, dass du...
Ja, ja. Also, ich habe dir meinen hohen Tritt hingelegt und oder ich habe ihn runtergeschmissen. Aber nee,
ich habe ihn nicht.
Nee, hier liegt er. Hier ist er. Hier ist noch mein hoher Tritt. Alles gut, er ist da. Keine Sorge.
Der hohe Tritt ist nicht verschwunden. So, was macht Juma diese Runde? Er beißt.
Er brennt und beißt.
Er beißt den nächsten Gegner. Ich würde sagen, er beißt vielleicht den Stadtstreicher, nicht den Hund. Juma macht damit plus 1 Schaden. Das heißt, es sind 4 Schaden. Der Stadtstreicher hat Widerstand 2. 2 Schaden für den Stadtstreicher.
Ein stabiler Stadtstreicher.
Wenn ja, ein ziemlich stabiler. Er ist ein Ghoul. Der ist ja mit Vampirblut verbessert. Gut. Dann ist...
Der hat wie viel bekommen?
2.
Und vorher noch keine?
Vorher hatte noch keine, ja.
Ah, okay. Aber hast du den Marker nicht auf 1 gestellt gerade?
Nee, ach, hier 1, nee, ist noch einer weiter links.
Das, was ich als 0 sehen würde. Mhm. Okay, ja.
So.
Ja, okay, ergibt Sinn, genau. Hat meine Ratte dann nicht 3? Also.
Nee, da ist links kein
dann
Häkchen.
Dann ist sie dann tot, oder wie?
Ja, da ist links kein Häkchen.
Okay.
Das hier ist ein bisschen missverständlich gelayoutet.
Ja. Okay.
So. Dann ist als nächstes die Nummer 2 dran. Das ist der Dobermann. Das hat sich alles ein bisschen verschoben, aber das war der Marker, der beim Dobermann war. Der Dobermann, was macht er denn? Er beißt. Und er beißt das nächste Ziel. Jetzt können wir uns entscheiden, also entweder Juma oder mich. Ich glaube...
Ja?
Nein, warte, am leichtesten Verletzter. Das bin dann ich. Mhm. Also das ist dann eine sekundäre. Er greift mich an, er macht plus 1 Schaden, er macht also insgesamt 3 Schaden. Aber da ich ein SC bin, darf ich würfeln.
Ah,
ob ich... Warte. Nope, ich habe keine Verteidigungskarte.
Ah, du hast hier keine Deckung oder sowas hingelegt?
Ja.
Ja, das ist jetzt sehr schade.
Check nochmal, ob ich nicht trotzdem einen Würfel machen kann, aber ich glaube, dann nehme ich einfach tatsächlich den vollen Schaden.
Ich meine, die Ratte ist ja auch noch in Reichweite, aber dafür müsste sich jetzt bewegen. Ne? Er geht nicht mehr, nehme ich an. Mhm. Sonst wäre die Ratte am leichtesten verletzt, nämlich nicht.
Ah, ich darf so viele Würfel, wie ich ihn körperlich habe, würfeln. Also 2 und ich habe keinen Hunger mehr. Mhm. Und die generieren Widerstandsmarker. Die kann ich jetzt ausgeben oder für den Rest der Runde sparen, aber ich würde ihn gerne jetzt ausgeben.
Generieren Marker, oh je, okay.
So, der hat damit 3 Schaden gemacht. Ich verhindere 1, das heißt aber, dass ich jetzt 2 Schaden erhalten habe. Mhm. Könnte ich, indem ich Blut ausgebe, wieder senken, wenn ich das will. Gut. Das war der Dobermann. Dann bei 3 sind wir dran. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
Ja, ich würde dann jemanden treten. Ist das okay?
Ja.
Wer ist denn am... Ich meine, wir müssen das schnell zu Ende bringen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Maike, wer ist denn am schwersten verletzt? Dann trete ich den.
Der Dobermann und der Stadtstreicher sind gleich auf.
Gut, dann gehe ich nur und trete den brennenden Dobermann.
Wow.
Ja, mit einem hohen Tritt. Mhm. Kein Effekt. Angriff plus 2.
So.
Und dann
das heißt,
hier Verteidigung durchgestrichen, keine Ahnung.
Du kriegst von Handgemenge 2 automatische Erfolge, würfelst körperlich plus 2 Würfel.
Also würfelst also 4
Würfel. Und einer davon ist rot.
Ja. Sorry, ich habe unglaublich beschissen gewürfelt. Ich habe einen Erfolg.
Du kannst Willenskraft ausgeben, um so viele Würfel, wie du möchtest, nochmal zu würfeln.
Okay, das tue ich. Ich gebe einen Willenskraft aus und würfel den nochmal. Naja.
Zwei. Ich glaube, du kannst für eine Willenskraft.
Alle nochmal. Ach, stimmt, hast du gesagt, ich kann alle nochmal. Okay, ja.
Warte.
Das hat
wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass ich mir das richtig gemerkt habe. So, jetzt hast du immerhin zwei Erfolge plus zwei automatische sind vier.
Ja. Genau.
Sind vier und der Dobermann hat Widerstand 1. Das heißt, du machst ihm 3 Schaden, damit ist er ausgeschaltet.
Ja, ich denke, der verbrennt dann langsam vor sich hin.
Schön. Dobermann. Und hier ist noch der Pitbull, aber der war schon dran. Das heißt, der Dobermann-Marker, die 3 kommt weg. So, das warst du. Die 3 hier kommt auch weg. Jetzt bin ich dran. Ich trete den Hund vor mir.
Fröhliches Hunde treten im Park hier.
So.
Jetzt haben wir Kinder verprügelt. Jetzt
4 Würfel plus ein automatischen Erfolg. 1, 2, 3, 4. Der hat Verteidigung 0, sind 1, 2, 3, 4 Schaden, der ist instant weg.
Den hast du zu Brei getreten.
Ja, wir sind Vampire, wir sind ja, übernatürlich stark.
Mein Übertritt kommt dann auf den Ablagestapel und ich kann das auch mit Willenskraft wieder reinholen, hast du gesagt, ne?
Ja, den Ablagestapel kannst du mit Willenskraft wieder auf die Hand nehmen. Okay, jetzt ist deine Ratte dran.
Ja, das war das, was du gesagt hast. Ich kann alle Karten mit einem Willenskraft wieder. Ja, die Ratte geht dahin und beißt
den Stadtstreicher, das ist der einzige, der noch übrig ist.
Genau, und sie macht 3 Angriff.
Angriff 3, er hat Verteidigung. Ich schau mal, ob er eine Karte... Nein, er hat keine Verteidigungskarte. Er hat Widerstand 2, das heißt, er kriegt 1 Schaden von deiner Ratte.
Dann ist eine neue Runde und das Feuer breitet sich...
Nee, der ist noch dran.
Ah, der Stadtstreicher ist noch dran. Ja, natürlich. Es ist immer unfair, dass man die Obdachlosen übergeht.
Ja. Der ist dran, der hat... Warte, was hat er denn diesmal? Er hat einen Tritt. Er geht auf die nächste Person... Das ist Yuma. Er macht 1 Schaden, Yuma hat 2 Widerstand. Ah, er macht 2 Schaden, Yuma hat 2 Widerstand.
Passiert also.
Das
nicht.
War's.
Okay. Genau. Dann neue Runde. Jedes Feuerfeld breitet sich aus, oder?
Das nee, heißt, es breitet sich nur ein aus.
Immer
eins
nur das letzte,
aus.
Weil dann würde er nämlich 2 Schaden bekommen.
Also sobald er aktiviert, bekommt er 2 Schaden.
Dann können wir
und Yuma kriegt auch nochmal 2, weil er immer noch im Feuer steht.
Aber das hält er aus. Wie viele Lebenspunkte hat denn der Stadtstreicher noch?
Der hat noch 3.
Das heißt, wir müssen noch 1 Schaden machen.
Ja. Yuma nimmt direkt erstmal 2 Schaden.
Ja.
Weil er immer noch im Feuer steht.
Und dann haut er sowieso auf den Stadtstreicher, nehme ich an.
Ja, warte.
Oder tritt ihn.
Wir müssen eben auslegen.
Also, wir können uns aber darauf einigen, dass der jetzt eher nicht so gute Chancen hat, der Stadtstreicher, ne?
Ja.
Der brennt und wir sind 3 Leute und eine Ratte, die auf ihn einprügeln.
Er kriegt 1 Punkt Schaden durch Yuma.
Ja. Und jetzt kann er zurücktreten und warten, bis er verbrennt.
Im Endeffekt. Ja.
Gut, dann lass uns das Story abkürzen.
Okay.
Weil er wird verbrennen, bevor er wieder was machen kann.
Er wird verbrennen, wenn er aktiviert. Wir können tatsächlich einfach uns zurückhalten, abwarten.
Und zuschauen, wie der Obdachlose im Park verbrennt. Nachdem wir seine Hunde totgetreten haben. Und vorher haben wir Kinder verprügelt. Ich dachte, wir sind die guten Vampire. Also die weniger bösen
Vampire.
Aber
wir sind immer noch Vampire. So,
okay.
Dann geht es weiter zu Ereignis E25. Als ihr den letzten Ghoul erledigt, stellt ihr fest, dass der Sabbat-Vampir und einige seiner verbliebenen Schergen die Ablenkung genutzt haben, um einige der ausgegrabenen Leichen in den Van zu laden und zu verschwinden. Bei einer schnellen Durchsuchung der Gegend entdeckt ihr ein Handy, das auf einem Haufen Erde liegt. Ihr schließt, dass es einem der Ghule gehört, da ihr euch nicht daran erinnert, es vorher dort gesehen zu haben. Ihr hebt das Handy auf und steckt es ein. Dann verlasst ihr sofort den botanischen Garten. Es ist besser, Yumas Gastfreundschaft nicht über Gebühr zu strapazieren. Klammer auf, nachdem wir ihn schon angezündet haben.
Naja, ich habe ihn angezündet, der ist.
Ende von Kapitel 1. Ihr könnt jetzt den Schluss auf der Rückseite der Kapiteleinführungsseite im Buch der Geschichten lesen. Dunkles Omen im Park. Wir blättern um.
Kriegen wir auch Erfahrungspunkte?
Das wird jetzt hier geklärt. Ihr habt euren ersten Auftrag überlebt und die Bedrohung durch den Sabbat wurde ausgemerzt. Ja, ihr habt sogar ein Mobiltelefon von einem der Ghule des Sabbat erhalten. Gut, dass es nicht gesichert ist. Es ist euch nicht gelungen, sonderlich viel über den Sabbat-Vampir zu erfahren, über den Vampir, dessen Seele er ausgesaugt hat, warum genau er im botanischen Garten Leichen ausgräbt. Soweit ihr wisst, ist der Park kein alter Friedhof. Oder vielleicht doch? Aufgrund von Yumas Verhalten ist anzunehmen, dass er mehr über den Sabbat-Vampir weiß, als er zugegeben hat. Ihr habt jedoch das Gefühl, dass es ihm gar nicht gefallen würde, eure Gesichter in nächster Zeit wiederzusehen. Nachdem ihr den Inhalt des Telefons und die gespeicherten SMS-Nachrichten gründlich durchforstet habt, stoßt ihr auf eine Reihe rätselhafter Textnachrichten zu und von einem bestimmten Kontakt. Dieser Kontakt ist lediglich mit einer Reihe von Zahlen und Punkten gekennzeichnet. Weitere Nachforschungen haben ergeben, dass es sich um Koordinaten eines Ortes im Süden der Stadt handelt. Ihr habt nachgeschlagen und er scheint in der Nähe der berüchtigten Five Roses Fabrik zu liegen. Dorthin solltet ihr als nächstes aufbrechen. Belohnung erhaltet ihr 3 Erfahrungspunkte. Nehmt die Effektkarte Wir haben es geschafft, Nummer 43, und spielt als nächstes Kapitel 2 Ein Ghoul in der Mühle.
Hm.
So.
Jetzt hatten wir schon von den Prolog, die wir zusammen gespielt haben, was ich
3
imbar finde, ne, wenn man sagt, komm, wir spielen jetzt mit 17 Leuten, alle oder
ich bin, mit 8 sind Leuten. Maximal 4 Leute, glaube ich, die
spielen. Man darf nur 4 Gläser, ja. Okay, aber da hat man jemanden gesehen, wie gut man spielt, schon vielleicht 8 EP, ne, weil man kann sich ja noch ein extra erspielen, jede.
Ich weiß nicht, ob in jedem Büchlein, okay. Aber bei sagen dir, mal, nee, bei ihres Charakter ja, war es möglich. Ja.
Also man kann auf jeden Fall ein paar mehr als 4 gewinnen. Und jetzt haben wir 3 bekommen, ich habe also 7. Damit könnte ich jetzt zum Beispiel für 4 kann ich ein Attributspunkt auf 1 heben, der vorher 0 war.
Haben wir aber nicht, logischerweise, weil wir alle in allen Attributen schon Punkte haben.
Ja, aber ich könnte für 3 von 0 auf 1 eine Fähigkeit heben oder für 6 von 1 auf 2 wahrscheinlich dann, ne?
Ja.
Das heißt, ich könnte Ausflüchte zum Beispiel auf 2 setzen.
Zum Beispiel für 6 Punkte.
Oder ich könnte mir eine Disziplin kaufen, eine Stufe 1 Disziplin. Ich hatte nämlich keine Stärke-Disziplin zum Beispiel. Mhm. Die würde mich 5 kosten.
Mhm.
Das wäre wahrscheinlich schlau, oder?
Ja.
Dann mache ich doch mal das. Ich habe 3 bekommen, ja.
Genau.
Das heißt, ich habe noch 2, wenn ich mir die 5 hole.
Dann schauen wir, es gibt einen Stapel Disziplinen mit dem Symbol der Nosferatu, wo also Karten, die speziell für dich sind, drin sind. Dann gucken wir nach Stärke 1.
Das müssen
1.
wir aber nicht jetzt machen, ne?
Ja. Ja. Stärke 1 können, addiere deine Stufe in Stärke als Würfel auf deinen Handgemenge- oder Waffenfertigkeitscheck.
Na also, das ist doch gar nicht so schlecht. Mhm. Dann habe ich immerhin schon 3 Disziplinen, das ist besser als 2. Und die Ratte war ja auch gar nicht so nütz jetzt im Kampf, muss ich sagen. Die macht dir garantiert einen Schaden bei so einfachen Gegnern.
Ja, ich glaube, das letzte Mal haben wir den Fehler gemacht, dass wir die Werte der NSCs als Würfel genommen haben und jedes Mal gewürfelt haben. Aber es sind tatsächlich einfach feste Werte, die direkt miteinander verglichen werden.
Ey, es ist auch so kompliziert genug. Also dafür, dass es ja eigentlich nicht den Fokus auf den Kampf unbedingt legen sollte, wenn du mich fragst, weil es ein Vampire-Spiel ist, hat trotzdem ja jede Mission einen Kampf, oder?
Mhm.
Dann müssen die auch nicht so lange.
Ich weiß nicht, ob jede Mission einen Kampf hat. Ja. Diese hatte eine.
Die Tutorials hatten nicht alle Kämpfe, ne?
Genau.
Aber es ist ja durch das Hexfeld schon gegeben, dass du die Chance hast zu kämpfen. Also wahrscheinlich kannst du die Kämpfe oft umgehen. Wir werden das noch sehen. Ich weiß, viele im Chat oder einige im Chat haben schon mehr gespielt als wir und wissen da mehr drüber. Ich bin gespannt. Also ich hätte jetzt Lust weiterzuspielen.
Ja,
du kannst einen Ausblick auf die nächste Karte geben. Einfach mal zeigen, was die nächste Mission ist.
Ein Ghoul in der Mühle. Da sind wir vor einem Gebäude, die Five Roses Fabrik. Mhm. Und da stehen 2 Essies rum, mit denen wir reden können. Einmal ein Wachmann, einmal Arbeiter. Und es gibt 3 Orte, an denen wir was machen können, mit irgendwelchen Gegenständen interagieren können.
Okay.
Und wir sollen einen Sabbat-Ghoul finden, der hier ist.
Sag doch mal Bescheid im Chat oder gerne auch an anderen Orten, ob ihr gern mehr World of Darkness-Content hättet und ob ihr gern dieses Spiel weitersehen wollen würdet. Ich würde es erstmal aufgebaut lassen hier. Vielleicht werden wir es die Woche nochmal weiter streamen, falls es euch interessiert. Wenn ihr jetzt sagt, es reicht euch jetzt als Einblick, ist genug, ist auch in Ordnung. Ich bin aber froh, dass wir es jetzt mal tatsächlich vernünftig
zumindest
angespielt haben.
Vermutlich größtenteils vernünftig.
Größtenteils vernünftig angespielt haben. Und das Video werde ich dann auch auf YouTube packen. Und da wir jetzt in einer etwas weniger als eine Stunde den nächsten Stream haben, der intern ist. Wir werden für unsere Patrons ein Star Wars Pen Paper streamen in Expanded Universe. Wir sind im New Jedi Order Bereich angekommen. Mit Evie und Lily und Walker und Tim. Wir spielen frisch gebackene oder jetzt auch schon ein bisschen erfahrenere Jedi, die sich mit größeren Problemen rumschlagen müssen. Werde ich hier jetzt gleich mal abbauen und jemand anders raiden. Ich habe es am Anfang schon erklärt, wir haben jetzt entschieden, dass wir gewisse Pen-Paper-Kampagnen lieber nur noch intern streamen, weil sie auf Twitch nicht so gut funktionieren, weil sie nicht massentauglich sind. Und weil wir genug Sachen auf Twitch schon machen, nicht genug Slots haben, wo wir all das machen können. Und es sinnvoller ist, Cthulhu, D&D, DSA, Warhammer oder vielleicht auch mehr World of Darkness auf Twitch zu streamen, als diese Sachen, die wir zwar sehr lieben, aber die, glaube ich, nicht so viele Leute mitreißen. Und wir haben jetzt auch wirklich viel Star Wars gestreamt schon, ne? Also, jetzt kommt's ja gerade wieder. Jetzt gibt's ja bei Edge das FFG-Spiel wieder.
Oh, okay.
Und dann sollte man vielleicht auch es weiter beleuchten.
Die Deswegen Streams, wechseln wir jetzt das System. Nee,
die Streams sind intern. Ich werde die Videos trotzdem auf YouTube packen. Ne? Das wird dann nicht weg sein.
Nein, aber ich meine, wir wechseln ja das System wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich wechseln wir das zum W20 zurück. Aber gut, so viel zum Ausblick. Wir werden jetzt noch ein bisschen intern spielen gleich, nachdem wir uns frisch gemacht haben und uns ein bisschen erholt haben. Euch noch einen schönen Abend, falls ihr nicht dabei sein solltet. Ansonsten, wie gesagt, kommt das noch später auf YouTube. Und hast du noch was zu sagen, Maigi?
Ich finde es eigentlich tatsächlich ganz cool. Jetzt, wo ich durchgeblickt habe, welcher Part des Spiels wofür ist, wie die Dinge zusammen funktionieren, finde ich es durchdacht. Das letzte Mal habe ich mir die Regeln nicht angeschaut, sondern hatte gesagt, ich habe die Zeit nicht, kann jemand anders bitte die Regeln lernen? Und ich stelle fest, dass mir das nicht hilft. Es ist besser für meine Nerven, wenn ich selber die Regeln lerne und sie dann anderen beibringe, als wenn ich mich darauf verlasse, dass jemand anders sie gelernt hat und dann die ganze Zeit in der Schwebe bin, ob wir denn das überhaupt richtig machen, was hier passiert. Gut. Und... Oh, Mauki.
Soll ich Mauki raiden?
Ja.
Okay.
Raide mal Mauki. Die zeltet in ihrem Wohnzimmer. Das klingt so doof, dass ich da reinschauen möchte.
Okay. Vampire ist immer gut. Ich find's interessant. Mehr dazu, mehr davon. Vampire kommt nicht immer gut. Okay, es hat jetzt niemand gesagt, auf keinen Fall. Hätte ich mir aber denken können, dass jetzt niemand was dagegen hat.
Da hätte jemand sagen können, mich interessiert's nicht oder so. Ja. Aber
könnt ihr auch sagen, ne?
Mhm. Okay.
Ist ein freies Land. Okay, dann mach ich mal aus.
Das vielleicht mal. Bis dann.
Vielen Dank, Leute. Bis dann.